geht es eigentlich noch unnötiger? Wir haben doch eine Reihe über Leiden. Muss man da so provozieren? Ich meine, allein der Titel und dann auch noch das Outfit mit einem fröhlichen Gelb hier vorne stehen. Was denken sich eigentlich die nicht mehr ganz so jungen Leute heute? Eigentlich denke ich nicht, sondern ich lese Bibel. Nein, fair zu sein, ich denke leider manchmal zu viel und sollte besser auf das hören, was ich lese. Und ich habe mir gedacht, ganz im Geiste dessen, dass ich auf das höre, was ich lese, müssen wir auch tun, was wir lesen. 2. Korinther 12 ist für mich selbst in Dingen, die für mich herausfordernd und leidvoll sind, so provozierend, wie es nur geht. Und darum lasst uns doch einfach mal Gottes Wort aufschlagen und gemeinsam lesen. Wenn ihr mich freischaltet, kann ich auch einmal. Dankeschön. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nehme ich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt werde. 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil ich dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten lebe und Misshandlungen, nötende Verfolgung, Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Puh. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wisst ihr, heute soll es nicht um Zweck und Herkunft des Leidens gehen. Und ich weiß, es brennt allen unter den Fingernägeln, dass wir mehr über den Anfang von dieser Stelle reden. Aber das haben wir tatsächlich schon getan. Also wenn ihr unsere Veranstaltung besucht, dann wisst ihr ganz genau, dass wir zum Beispiel ein Seminar zum Thema Schmerzbewältigung hatten, wo wir darüber geredet haben. Und ich will euch da einfach nur mal kurz abholen, falls ihr da nicht dabei sein konntet. Wisst ihr, in der Bibel gibt es so viele unterschiedliche Ursprünge von Leid, die uns beschrieben werden. Da haben wir sowas ganz Konkretes. Und Paulus weiß sogar alles, ja? Und jetzt sagt ihr, ja, so ist es ja einfach. Wenn ich genau weiß, warum mein Leid da ist, wer das Leid auslöst und wo, zu welchem Zweck und alles, das ist doch einfach. Nee. In der Bibel haben wir ganz viele verschiedene Stellen, wo die Leute, die mit Leid zu tun haben, genau die gleiche Herausforderung haben und genau das Gleiche tun sollen wie Paulus hier. Sei es jetzt selbst zugefügtes Leid, wie Adam und Eva, die nachher sowohl bei der Geburt als auch beim Ackerbau wirklich auch auf einmal leiden mussten und herausgefordert waren, Dinge zu schaffen. Und trotzdem sagt Eva, was bei ihrem ersten Kind? Denn der Herr hat mir geholfen. Oder sei es in Johannes 9, der Blinde, wo wir zwar von Jesus erfahren, warum er blind ist, aber der Blinde wusste es bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Wo die Jünger fragen, sag mal, ist es, weil seine Eltern gesündigt haben? Nein, es ist zur Verherrlichung Gottes, damit ihr seht, dass ich der Christus bin. Oder sei es Hiob, der bis zum Schluss nicht weiß, warum er Leid erlebt. Gut, wir als Leser, wir haben mehr vom Leben, weil wir haben diese schöne Klammer um den Hiob-Brief, um dieses Buch, um diesen Bericht, wo wir von Hiob lesen, aber den hat ja Hiob nicht. Hiob wusste gar nicht, was das ganze Leid, Schmerz, Unglück in seinem Leben soll. Und er hat es auch nicht erfahren. Denn Gottes Gnade, alleine, dass Gott ist, wer er ist, sollte ihm genügen, um jetzt weiterzumachen und damit zu leben, wo er war. Also, lasst uns mal Zweck und Herkunft so aufgerollt lassen. Falls ihr da noch Fragen habt, kommt einfach nachher auf mich zu. Was also tun, wenn Leid bleibt? Wie geht's jetzt weiter? Was sollen wir jetzt machen? Die Realität des Leids ist in unserem Leben so offensichtlich, wie dass du hier sitzt oder viele Leute nicht da sitzen. Wir haben ja sogar die Technik schon mit unseren ganzen Krankheiten angesteckt, dass der Bildschirm hier nicht richtig funktioniert. Leute, Leid ist eine Realität, die uns täglich begegnet. Also was tun wir, wenn Leid bleibt? Paulus hat dafür 3 Schritte zum Wiederaufblühen. Und ich weiß, dieses Bild hier, das ist ja wirklich spannend, dass wir an einem Punkt sind, wo alles schwarz ist, aber es ist eine Entscheidung, wieder aufzublühen. Und wir müssen uns fragen, was sollen wir jetzt tun, wenn wir hier am Boden sind? Und Paulus' Frage, die da im Raum steht, was tun, wenn Leid bleibt, wird so simpel und so einfach beantwortet, wie es nur geht. Wie ein Kind, was mache ich? Ich kontaktiere den Gärtner. 2. Korinther 12, 8 bis 9a. 3-mal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht. Der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Merkt ihr, Paulus kontaktiert den, der alle Macht und alles Wissen hat, der alle Möglichkeiten hat. Er bleibt da nicht liegen. Okay, ich weiß, jeder, der sich mit ein bisschen Gärtnerei auskennt, das Ding, das wächst da, ich weiß, das ist ein Prozess, aber ich glaube, ihr versteht das Bild. Er bleibt da nicht schmutzig am Boden liegen und entscheidet sich, nee, ich blühe jetzt nicht auf, ich mache jetzt nicht weiter. Was macht er in seiner Not? Er geht zu diesem einen Einzigen, der ihm helfen kann. Und das ist Gott selbst. Und was lesen wir? Nach 3-mal hat er schon eine Antwort. Ja, so einfach ist es. Ne? Nee, wisst ihr, ich glaube, da ist ein ganz anderes Prinzip, was dahinter steckt. Paulus geht vermehrt immer und immer wieder mit seinem Leid vor Gottes Thron und legt es nieder und sagt, ich mach's weg. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das soll nicht mehr so sein. Gott, kannst du nicht einfach mal und gut ist. Ich meine, als Jesus hier rumgelaufen ist, da ist ja, was da alles passiert, mach doch jetzt auch mal bei mir. Aber zum Kontakt mit dem Allmächtigen, zum Kontakt mit dem Gärtner, damit man wieder aufblühen kann, gehört mehr als die Kontaktaufnahme. Da gehört auch dazu, dass ich mir Zeit nehme, vielleicht auch auf das zu hören, was er zu sagen hat. Vielleicht auch auf das zu hören, was er mir durch sein Wort offenbart. Auf das zu hören, was er mir vielleicht auch in der Gemeinde, in Gemeinschaft von anderen Gläubigen, von anderen Vorbildern offenbart, wie sie mit sowas umgegangen sind. Ich finde es ganz spannend, dass die Antwort, die er bekommt, nicht die Antwort ist, die er will. Er hat nicht bekommen, okay, Paulus, du hast 3-mal gebetet, die Münze wurde 3-mal reingeworfen, jetzt läuft der Automat und du bist wieder gesund. Jetzt läuft der Automat und jetzt wird alles wieder super einfach. Nein. Er muss sich auch anhören in diesem Kontakt mit dem Gärtner, wie es jetzt weitergeht. Er muss sich anhören, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Wisst ihr, dieses Leid, das Paulus erfährt, selbst wenn er Zweck, Ursprung und alles vielleicht weiß, ist noch immer da. Es hat sich nicht geändert. Es ist nicht auf einmal verschwunden. Es ist nicht leichter geworden. Es ist nicht von sich aus aufgelöst. Dieses Leid ist in seinem Leben und fordert Platz. Und was sagt Gott? Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Gott sagt, dieses Leid, ganz egal wie groß oder wie schwer es ist, ist im Blick und in der Realität meiner Gnade irrelevant. Es ist da, Es ist nicht auf einmal weg. Es ist nicht egal. Ja, es ist da. Aber noch spannender kommt jetzt, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Hey Paulus, wenn du endlich mal mich machen lässt, dann kann es auch richtig losgehen. Kennt ihr das? Seid ihr auch so Machertypen wie ein Paulus? Wie vielleicht ich manchmal? Und ihr habt ein Problem und was ihr macht ist, okay, Ärmel hochkrempeln, das mache ich jetzt. Ich kümmere mich darum. Das schaffe ich doch easy. Gib mir 20 Minuten. Oder wie es vielleicht junge Leute auch schon kennen, diesen Ausspruch, hold my beer, halt mein Bier. Ich kümmere mich drum. Nee, nicht du. Wenn du willst, dass dein Leben erfolgreich läuft, auch in Problemen, dann ist nicht der erste Schritt zu sagen, ich, mir, meiner, mich. Dann ist der erste Schritt zu sagen, okay, ich brauche Gottes Hilfe. Und diese Hilfe ist mehr als einfach nur, Herr, hilf mir und gut ist. Nein, ich brauche Gottes Hilfe und Gottes Rat. Und dann muss ich auch auf das hören, was er sagt. Und wenn ich nicht weiß, wo ich finde, was er sagt, dann Halleluja, wissen wir alle, wie nennt man die Bibel noch? Gottes Wort. Wenn du also hören willst, was Gott dir zu sagen hat, dann staub dein Buch ab und nimm es in die Hand. Schnapp dein Handy, geh auf Bibelserver, bibel.de. Es ist mir egal, welche Website du verwendest. Öffne Gottes Wort und lies es. Nimm dir nicht nur Zeit, Gott zu sagen, was du willst, was du brauchst, was du suchst. Nimm dir auch Zeit zu hören, was du eigentlich bekommen solltest, was du eigentlich suchen solltest, was du eigentlich anstreben solltest. Was du dann an Geschenken noch bekommst, ist Gottes Sache. Methodik ist nicht der Schlüssel zum Ziel, Leute. Es ist nicht so einfach, dass ich sage, ich bete und ich bekomme, ich bete und ich bekomme. Nee, Gebet ist wichtig und du sollst beten, damit du empfängst. Das hast du alles richtig verstanden. Aber wie beten wir im Vaterunser? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wir sind jetzt hier gerade auf der Erde. Wenn wir das beten, dann müssen wir auch verstehen, dass manchmal sein Wille nicht parallel läuft mit meinem Willen. Es heißt aber nicht, dass du hier alleine bist. Das heißt nicht, dass deine Probleme, deine Herausforderungen, die Situation, in denen du steckst, keine Bedeutung haben. Du bist Gott so wichtig, dass er das alles hinter sich gelassen hat, diese Herrlichkeit auf diese Erde gekommen ist, das alles bezahlt hat, was du alles in deinem Leben angestellt hast und was noch passiert ist, damit er eine Beziehung zu dir haben kann. Er will eine Beziehung, Kontakt. Und nachdem einige von euch gestern Abend da waren, das war so ein Galaabend für junge Ehepaare, da wissen wir was. Beziehung ist nicht einseitig. Wieder, Beziehung bedeutet, dass wir den anderen sehen, hören, schätzen. Dass wir uns auch mal zurückhalten und ein bisschen Platz lassen. Und genauso ist es mit Gott auch. Lass es einmal praktisch machen. Nächste Woche, wenn du also in der Schule oder in der Arbeit mal wieder an diesen Punkt kommst, wo diese gleiche Person mal wieder es schafft, dir komplett den Tag eigentlich zu vermiesen, ist nicht deine Aufgabe, zu deinem Kollegen zu gehen und mal wieder richtig abzuledern und zu sagen, was gerade alles schief lief. Was ist deine Aufgabe? Bete und hör auf das, was Gott dir sagen will. Du sollst Salz und Licht sein. Du sollst ein Vorbild sein. Wir sollen dem Staat geben, was dem Staat gebührt. Wir sollen als Sklaven gute Diener für unsere Herren sein und als Herren gute Vorsteher für unsere Sklaven. Ich weiß, diese Worte sind für uns nicht ganz so greifbar, aber ich glaube, jeder, der arbeitet, versteht auch ein bisschen, was ich sage. Oder Kinder von Eltern, wie auch immer. Leute, es ist einfach die Realität, dass uns Probleme, dass uns Leid, dass uns Herausforderungen begegnet. Leid umso mehr. Bleib nicht stehen, bring es mehrfach zu Gott. Sag nicht, ich habe es Gott einmal gesagt, jetzt soll er was machen. Sag's ihm. Sag's ihm einmal, sag's ihm zweimal, sag's ihm dreimal, die Sekunde. Wie auch immer oft du brauchst, dass es einfach du abgeben kannst und liegen lassen kannst. Bring's ihm. Aber dann nimm dir auch Zeit, sein Wort in die Hand zu nehmen, auf ihn zu hören. Beziehung zu leben bedeutet auch, nicht nur zu empfangen, nicht nur zu wollen, nicht nur zu haben. Der zweite Schritt zum Wiederaufblühen. Check deine Erde. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Was ist denn deine Basis? Wo ist denn dein Fundament? Wo saugst du deine Nährstoffe her? Wo fängst du an, dein Ich zu definieren? Paulus begreift eine Sache. Wegen dem, was ich jetzt erfahren habe, dass ich durch das Leid hört nicht auf. An seiner Gnade soll ich mir genügen lassen. Okay. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Warum? Weil er sich auf das Fundament Christi stellt, weil er sagt, da komme ich her, das ist der Ursprung meiner Kraft. Ist das, worauf du deine Kultur, dein Leben baust, das, was du in Bildern auf Bildschirmen siehst? Ist das, wie du dein Leben definierst und sagst, das ist mir wichtig, das, was du siehst, was andere haben und machen und tun? Ist es das, dass du mitschwimmen kannst in der Masse mit anderen Leuten und du fühlst dich sicher und wohl, Hauptsache es läuft und niemand belästigt dich zu sehr? Oder streckst du deine Wurzeln wirklich in die Erde und baust dein Fundament auf das, was dir echte Kraft gibt? Und ja, was dich auch auffallen lässt und anders aussehen lässt als die anderen. Ich weiß, es ist einfach, wieder auf Gottes Wort zu kommen an diesem Punkt. Aber wisst ihr was? Glaube und Gottes Beziehung leben ist einfach. Es ist nicht so kompliziert. Wenn du sagst, David, wie soll ich denn jetzt, wenn ich eigentlich nicht wirklich weiß, wie ich das machen soll, wie soll ich denn da hinkommen, dass ich weiß, worauf ich bauen soll, wie soll ich denn mein Leben gestalten? Naja, die Antwort ist in deinen Händen, wenn du vorher Beziehung gelebt hast. Also hast du quasi mit Punkt 1, Punkt 2 schon angefangen. Aber das Spannende ist an Punkt 2, du musst es auch leben, du musst es auch tun, du musst es nicht nur hören. Und wenn du dann sagst, okay, laufe ich heute auf Kaffee oder auf Tee, laufe ich auf dem, was Gott sagt oder auf dem, was die anderen denken, laufe ich auf Gottes Vorstellung, wie mein Leben aussehen soll oder finde ich Instagram viel spannender und sage, das will ich haben. Check deine Erde und dann nimm diese Erde als Motivation auch voranzugehen. Weil du kannst mutig aufblühen. Was sagt denn Paulus? Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten lebe und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Kurzer Reality-Check für euch, für uns alle. Das, was Paulus hier schreibt, Misshandlungen, Nöte, Verfolgung, Bedrängnisse. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand in diesem Raum in einem Maß, wie Paulus das erlebt hat. Paulus lebt mit dieser Einstellung auch im Philipperbrief, den er schreibt. Wo sitzt er da gerade? Und ist er da zu Recht im Gefängnis? Nein, er wird geschlagen. Er kommt irgendwo hin, die Leute bewerfen ihn mit Steinen. Was macht er? Er steht auf und geht wieder hin. Ja gut, der hat einen Nagel im Kopf, sagt ihr jetzt vielleicht. Aber nein, nein, nein. Der lebt nach diesem Prinzip. Mutig aufblühen bedeutet wieder aufstehen, auch wenn du am Boden liegst. Mutig aufblühen bedeutet nicht da liegen bleiben und selbst wenn du in einem Gefängnis festhängst, weitermachen und andere motivieren. Keine Ahnung, was dein Gefängnis ist. Keine Ahnung, wo deine Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse sind. Aber was für ein tolles Vorbild dürfen wir in Gottes Wort finden, dass es auch anders geht. Du musst nicht deprimiert bei dir zu Hause sitzen und sagen, es geht ja eh nichts. Du darfst mutig vorangehen und sagen, ja, ich kann all das, all diese Probleme akzeptieren. Mit welchem hoffnungsvollen Ausblick? Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Aber auch nur, wenn du Schritt 1 und 2 gemacht hast. Das ist keine Selbstmotivationsrede, wie es Sportler so gerne machen. Ich werde es gewinnen, ich werde es gewinnen. 10 Leute rennen los, einer gewinnt. Nein, es geht hier nicht um ein selbstmotivierendes, beweihräucherndes Ritus, den wir einfach tun sollen, damit wir mit einem guten Mindset da reingehen. Dass wir eine tolle Einstellung haben. Nein, es geht um real gelebtes Christsein. Und dann musst du Schritt 1 und 2 tun, damit Schritt 3 möglich ist. Aber glaub mir, gerade dann, wenn ich schwach bin ich stark, ist eine Realität, die zu einer Entfaltung kommen kann, wenn du das tust, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Wie du es kaum greifen kannst. Und dann sind Dinge möglich, die eigentlich Menschen unmöglich sind. Nein, nicht, dass du im Fernsehen landest, weil du einen 10-Tonner hochgehoben hast oder irgendwas. Vielleicht, ja, keine Ahnung, was Gott mit dir tut. Nein, es geht darum, dass du trotz deiner Schwachheiten, trotz deiner Nöte, trotz deines Leides, trotz allen Herausforderungen ein Christsein leben kannst, das einen Unterschied macht. Und wir hören von Christen bei Open Doors, da geht es um deren Leben. Und nicht nur um deren Leben, sondern um das Leben ihrer Freunde, Familie, Nächsten, Bekannten, Nachbarn. Da wird alles umgebracht, was ein Stempel Christsein hat. Und wisst ihr was? Die gehen mutig voran und erzählen weiter von Jesus. Bei allen Herausforderungen. Ja, auch wenn es mal nicht klappt. Meine Güte, seien wir doch mal gnädig und real. Aber gerade da dürfen wir auch uns an Gottes Gnade genügen lassen und dürfen wir in Deutschland erkennen und sehen, wir müssen uns nicht verstecken. Es gibt keinen Grund, dass wir es nicht aushalten, dass jemand einen Witz über uns macht. Es gibt keinen Grund, dass wir es nicht aushalten, dass es mal nicht so einfach vielleicht dann für uns läuft. Wir können diese Sachen akzeptieren, sagt Paulus, wegen Christus und wegen dem Geschenk, das wir in Jesus kennen. Das heißt, wenn du in deine Arbeit, in deine Familie, in deine Schule gehst, dann kannst du es aushalten, dass Leute dich vielleicht komisch finden, weil du ganz genau weißt, dass du für sie Wasser in der Wüste hast. Weil Jesus das Gleiche für dich gemacht hat und noch mehr. Sogar seine eigenen Jungs hatten Probleme mit ihm. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die Priester und noch mehr. Er hat es trotzdem gemacht. Und ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben und Misshandlung, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wisst ihr? Paulus hat, wenn man die Briefe liest, eine Lehre, die ich fast als seine Lieblingslehre bezeichnen würde. Und das Spannende finde ich an Paulus, dass er diese Lehre auch noch lebt. Kennt ihr das? Wir können alle große Reden schwingen, wir können gute Ratschläge geben, aber dann selber so leben, wie wir es sagen. Eieiei. Paulus macht es anders. Und ich bin mir fast sicher, dass ihr diese Lehre, die Paulus immer und immer und immer wiederholt, mir jetzt sagen könnt. Wem fällt denn ein? Um welche Lehre geht es hier? Um welche theologische Grundfeste von Paulus Christsein geht es hier?
Jesus ist Sieger,
ist eine tolle Idee. Freu dich im Herrn, auch eine gute Idee. Wisst ihr, was Paulus immer wieder wiederholt? Seine drei Prinzipien. Liebe, Glaube, Hoffnung. Glaube, Hoffnung, Liebe. Dieser Dreiklang. Er wiederholt es sehr oft. Im Römerbrief nimmt das als eine absolute Grundlage, wie Christsein funktioniert. Im Korinther, Galater, Epheser, Kolosser, Thessaloniker, Timotheus. Überall redet er von Glaube, Liebe, Hoffnung. Und das Spannende ist, wenn wir uns anschauen, wie Paulus handelt, dann hat er verstanden, dass Theologie nichts für Schriftgelehrte ist. Theologie ist was für dich und mich in der Praxis. Weil diese drei alles verändern. Liebe bedeutet, dass ich eine Beziehung zu meinem Herrn führe. Glaube bedeutet, dass ich verstehe, wo ich stehe und verwurzelt bin, was mein Fundament ist und dass ich das auch umsetze. Und Hoffnung bedeutet, dass selbst wenn es nicht unbedingt so läuft, wie ich es mir vorstelle, dass ich freudig und mutig vorangehe. Also Paulus' drei Prinzipien zum Wiederaufblühen sind für dich universell anwendbar. Weil Gottes Wort nicht tot ist, weil Theologie nicht irrelevant ist. Gottes Wort ist so wertvoll, dass wir Dinge, die wir da lesen dürfen, praktisch anwenden können. Und dann macht Glaube, Liebe, Hoffnung dein Leben zu einem Leben, das so anders aussieht als alles, was du bisher kanntest. Und dann kannst du sogar im Leid aufblühen. Dann ist dieser Kontrast, der für alle schreiend im Raum steht, eine Realität. Und gar kein Kontrast, sondern die Farbe, mit der du malen solltest. Liebe, Glaube, Hoffnung sind drei einfache Prinzipien zum Leben. Drum nicht einfach nur im Leid aufblühen, im Leben aufblühen. Wisst ihr, die Jahreslosung fordert uns heraus, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Da habt ihr schon eins der drei. Diese drei einfachen Prinzipien können euer Leben auf den Kopf stellen. Jetzt bist du vielleicht ähnlich wie ich gepolt und sagst, oh, es ist immer alles so kompliziert. Halleluja, es ist einfach. Drei Worte, die kann jeder sich hier merken. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wenn du das als Maßstab für alles nimmst, was du tust, wie dein Tag gelaufen ist, dann wird sich radikal was ändern. Wenn du nicht weiter weißt, wenn du nicht verstehst, was du tun sollst, dann nimm es und wend es an. Dann nimm die Liebe und ertrag deinen Nachbarn. Dann nimm die Liebe und renn mit diesem Ertragen, das du nicht aushältst, zum Herrn. Hör auf das, was er sagt. Dann nimm deinen Glauben und vertrau ihm, dass das, worauf du baust, ein Fundament ist, was stehen bleibt und gut ist. Und hör nicht auf das, was andere sagen. Schwärz den nicht an, nur weil du ihn damit loswerden kannst. Und dann bedeutet die Hoffnung, dass du es nicht einfach nur erträgst und man sieht es in deinem Gesicht. Nein, dass du fröhlich und glücklich vorangehst, weil du weißt, wo du hingehst und was du tust. Und wer weiß, vielleicht würde auch Nietzsche dann glauben. Aber im Leben aufblühen kannst auch du, genauso wie im Leid, wenn du diese drei Prinzipien zu einer Realität in deinem Leben werden lässt. Kennt ihr noch diese Armbänder, WWJD, was würde Jesus tun? Ich glaube, wir Christen machen uns viel zu wenig Gedächtnisstützen und uns daran zu erinnern, hey, Glaube, Liebe, Hoffnung, was würde Jesus tun? Frog, Push, was auch immer du nimmst. Leute, das Leben als Christ ist nicht so kompliziert. Du hast keine Theologie studiert? Halleluja, drei Worte. Du hast Theologie studiert? Halleluja, drei Worte. Gott braucht dich nicht als Enzyklopädie. Gott braucht dich nicht als Universalwerkzeug, das alles kann. Wie haben wir es gelesen? Gott braucht dich bereit und offen dafür, dass du ihn tun lässt, weil in deiner Schwachheit du endlich mal die Zügel abgibst und er machen darf. Glaube, Liebe, Hoffnung kann nächste Woche für dich die Woche ganz anders aussehen lassen. Wenn du jetzt nicht heute rausgehst und sagst, oh, Predigt, irgendwas, ja, Leid. Ich soll aufblühen. Nein, Glaube, Liebe, Hoffnung. Hier jetzt mal in einer anderen Reihenfolge. Leute, Gottes Wort will und soll einen Unterschied machen in unserem Leben. Es ist so simpel, es ist so unterschätzt, es ist so praktisch, es ist so relevant. Ja, das ist Gottes Wort. Lass mich nochmal wiederholen. Es ist simpel, es ist unterschätzt, es ist praktisch und relevant. Wisst ihr, wie viel Menschen mit irgendwelchen tollen Schulungen zum, wie man was besser machen kann, verdienen kann heutzutage? Oder hey, ändere deine Persönlichkeit, erreiche deine Ziele. Möglich, dass du vielleicht weitergekommen bist durch irgendeinen dieser Kurse, freue ich mich für dich. Du hättest es auch ganz einfach umsonst im Internet haben können. So simpel, so unterschätzt, so praktisch, so relevant und bei jedem von euch in der Hand. Lebendig. Wisst ihr, wir sind so schnell dabei in unserer heutigen schnelllebigen Zeit, dass wir alles schon verdaut und bereit bekommen wollen. Wir benehmen uns wie Babys. Wenn ich nicht sofort etwas verstehe, nicht sofort etwas so bekomme, wie ich will, weil ich bei Amazon das bestellt habe und es morgen nicht da war, wie kann das denn sein? Dann bin ich frustriert und dann lasse ich es sein. Dann sage ich, gut, dann behalt's halt. Stornieren. Nein, danke. Jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Wir haben vergessen, dass Wachstum durch Zeit entsteht. Glaubt ihr, diese Pflanze würde weiter wachsen, wenn sie einen Tag in die Sonne geht und einmal Wasser bekommt und dann sich versteckt in seiner Kammer und sagt, hui, und jetzt wachsen, komm, ich habe doch genug bekommen. Nein. Glaube, Liebe, Hoffnung ist ein täglicher, relevanter, wichtiger Prozess. Nicht, weil der Onkel David es von hier vorne sagt, nicht, weil Paulus darüber predigt, sondern weil Gott dich liebt und einen Unterschied in deinem Leben machen will. Weil du Gott so wichtig bist, dass er alles getan hat, um eine Beziehung zu dir zu führen. Liebe Livestream-Leute, da steht Johannes 3, Vers 16 an der Wand. Im Leiden aufblühen liegt daran, dass du aus deiner schwarzen Kammer in Gottes Wachstumshaus gehst, in sein Gewächshaus und dich seiner Erde, seiner Liebe, seinem Kontakt aussetzt und mutig vorangehst, Tag um Tag. Und dann sind diese hellen, warmen, schönen, fröhlichen Farben genau die, die eine Realität sind. Auch im Leid. Aber nicht nur im Leid, sondern im Leben. Wenn wir über Leid reden, dann ist es so leicht, in der Bibel unendliche Vorbilder für Leid zu finden. Ich glaube, ich kenne keine biblische Person, die es geschafft hat, ohne Leid durch die biblische Geschichte zu gehen. Leid ist eine Realität unseres Lebens, unseres Zustands, bis wir in Gottes Herrlichkeit sind. Aber wir leben in einem schon jetzt noch nicht Zustand, der uns möglich macht, schon jetzt Herrlichkeit zu erfahren. Wenn wir Glaube, Liebe, Hoffnung leben, wenn wir uns in die Beziehung zu Gott setzen, diese Beziehung führen, diese Beziehung suchen und auch nächste Woche, auch morgen Gottes Wort in die Hand nehmen, mit unserem Schöpfer reden, ihm auch 3, 4, 5 Mal sagen, was uns bedrückt und uns trauen, das zu leben, was wir gelesen haben, was wir gehört haben und mutig diese Prinzipien umzusetzen, dann ist es möglich, dass Leid auch fröhlich aussieht. Lasst mich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir in der Beziehung zu dir einen unendlichen Reichtum haben dürfen, der unser Leben praktisch aktiv verändert. Und ganz egal, ob es im Leid oder im Alltag ist, du uns es so einfach machst und wir mit so einfachen Worten, die wir uns so leicht merken können, unseren Tag verändern können, wenn mal unser Tag anfängt, wenn unser Tag schief läuft, wenn unser Tag gut läuft. Danke, dass Theologie nichts Kompliziertes, Schwieriges, Komisches ist. Danke, dass der Glaube und das Leben mit dir was Reales, Praktisches ist. Danke für Glaube, liebe Hoffnung. Amen.